Weiter schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel ab Vers 50 bis zum Ende. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht: Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wenn wir gestern das bekannt haben, wenn wir das heute bekannt haben, nämlich der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, dann hat das weitreichende Folgen. Weitreichend weit über unser irdisches Leben hinaus. Es beinhaltet eine Dimension, die wir mit unserem Verstand nicht fassen können. Denn Gott hat nicht nur seinen Sohn von den Toten auferweckt. Er hat nicht nur ihn lebendig gemacht. Wir hörten es in der Lesung: Jesus ist der Erstling. Er ist der Erste, der so von den Toten von Gott, dem Vater, auferweckt wurde, auferstanden ist, dass der Tod ihm nichts mehr anhaben kann. Wer aufmerksam die Evangelien liest, der liest dort auch, dass Jesus Menschen vom Tode erweckt hat. Seinen Freund, den Lazarus, oder die Tochter des Jairus. Aber was ist der Unterschied? Jesus hat diese auferweckt, aber sie wurden nicht verwandelt. Es war bestimmt, dass ihr Leben so weitergeht und eben endet, wie unser aller Leben endet, hier auf dieser Erde mit dem Tod. Das heißt, wenn Jesus, als er Mensch war, durch Gottes Gnade und Vollmacht auferweckte, die sind alle gestorben. Bei Ostern, die Auferstehung Jesu von den Toten, sie geht darüber hinaus. Ja, es bleibt, so hart es ist und klingt, das Sterben, der Tod bleibt uns nicht erspart. Jeder Mensch wird einmal sterben. Und das gilt, solange die Wiederkunft Jesu noch nicht geschehen ist. Wovon der Apostel Paulus hier spricht, das ist die Zukunft. Die Zukunft, die uns mit der Auferstehung Jesu Christi eröffnet und ermöglicht wird. Die Zukunft, die über unser irdisches Leben hinausgeht, weit hinaus reicht. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist im Neuen Testament festgeschrieben und uns zugesagt. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das sagt uns nicht nur die Schrift, das sagt uns Gott. Und das zeigt er uns in Jesus Christus auf. Die Frage ist, brauchen wir diese Zukunft überhaupt? Oder gilt, was so landläufig an Meinung auch da ist, mit dem Ende des Lebens ist alles vorbei. Die Hoffnung, auf die gebaut wird, ist nur eine diesseitige Hoffnung. Nur eine Hoffnung, die in dieser Welt verankert ist, und solange sie besteht und das eigene Leben besteht. Diese Hoffnung, sie vertraut vielleicht auf das Gute, auf die Einsicht der Menschen, auf die Einsicht der Menschen dieser oder der nächsten und einer weiteren Generation. Aber, sind wir ehrlich, schauen wir auf Generationen zurück bis zu unserer Generation heute, dann stellen wir fest, es hat sich nicht wirklich was verändert. Wir haben Methoden verfeinert, wir haben ein größeres Wissen und Fortschritte in ganz unterschiedlichen Bereichen erlangt und gemacht. Aber der Egoismus, die Selbstsucht, der Neid, die Gier, die Macht, die Sünde ist geblieben. Selbst wenn wir uns ethisch zum Guten hin entwickeln, es wird sich nichts ändern. Ich glaube, da braucht man kein Prophet sein. Das zeigt uns die Geschichte bis heute. Und wenn wir nach vorne gucken, dann schreibt sich das sofort. Paulus erkennt, der Mensch kann nicht so bleiben, wie er ist. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben. Ohne einen Pressluftatmer, also ein Sauerstoffgerät, könnte ein Feuerwehrmann nicht in ein brennendes, verqualmtes Haus hineingehen. Er würde darin zu Tode kommen. Ohne entsprechenden Schutzanzug könnte ein Arbeiter am Stahlofen, am Hochofen nicht arbeiten. Er würde die Hitze nicht aushalten können. Noch nicht mal für einige Minuten. Paulus, in dem, was er hier an die Korinther schreibt und uns mitgibt, er geht da noch viel weiter. Er sagt, mit unserem irdischen Leben, mit Fleisch und Blut, können wir nicht an Gottes Reich teilhaben. Aber genau das hat Gott für uns vorgesehen, die Teilhabe am Reich Gottes, an seinem Reich. Weil wir uns vielleicht so wenig darunter vorstellen können, tun wir uns so schwer mit dieser Bedeutung, mit dem, was Paulus hier schreibt und was das heißt. Da müssen wir wieder in die Evangelien hineinschauen, weil Jesus dort ganz viel vom Reich Gottes spricht, in ganz vielen unterschiedlichen Gleichnissen, wo er sagt, das Reich Gottes ist wie. Und eines ist klar, es ist mit dieser Welt nicht zu vergleichen und nicht zu vereinbaren. Es ist nicht mit dieser Welt identisch. Das Reich Gottes bildet das Wesen Gottes ab. Es bildet seine Liebe ab, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, seine Herrlichkeit, seine Reinheit, seine Ordnungen, eben sein Reich, in dem es keine Sünde mehr gibt, in dem er selbst der Mittelpunkt ist und die Menschen auf ihn ausgerichtet sind und damit frei von ihrer Selbstsucht und Ich-Bezogenheit. Das Reich Gottes ist die Vollkommenheit, das Heil, die Unversehrtheit. Eben nicht mit dem zu vergleichen, was hier ist. Und Jesus hat seine Jünger darin gelehrt und er hat das Reich Gottes gelebt, indem er Menschen heilte, von Sünden befreite, sie nicht verdammte, sondern wertschätzte jeden Einzelnen, ihnen in Liebe und Achtung wie Selbstlosigkeit begegnete. Und wenn Gott uns daran, an diesem seinem Reich teilhaben will, dann können wir nicht, wie wir sind, daran teilhaben. Und das sagt Paulus auch deutlich, wir müssen in Christus sterben. Und mit ihm und durch ihn auferstehen mit einem neuen Körper. Das Vergängliche, so sagt Paulus, hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Darum brauchen wir einen unvergänglichen Leib, einen Auferstehungsleib. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind, meint nicht, wir müssten uns anders verhalten. Nach den ethischen Maßstäben, die uns die Bibel eröffnet, denken wir an die Bergpredigt. Ja? Dass das hineingeschrieben ist, ist wichtig. Aber es ist kein Aufruf dazu, uns einfach anders zu verhalten. Wenn wir das so aufnehmen, dann bleiben wir nur weiter unter dem Gesetz. Ich muss nur dieses oder jenes tun oder besser tun und werden, dann wird das schon. Und Paulus sagt, es wird sich nichts ändern. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Und das Gesetz heißt doch, wir versuchen aus eigener Kraft zu leben und das, was in uns ist, selbst zu verändern. Das aber, ihr Lieben, ist, war und bleibt eine Illusion. Das Alte in uns ist nicht aus eigener Kraft zu verändern, selbst mit den besten ethischen Vorsätzen nicht. Es muss sterben. Aber Gott kann und Gott will uns neu machen. Er will uns einen Auferstehungsleib geben. Und er will uns schon jetzt Anteil am Reich Gottes geben. Und dies geschieht durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Wo wir uns mit ihm, mit Jesus verbinden, wo wir mit ihm sterben, also wo wir unser eigenes Leben loslassen, an ihn loslassen, da haben wir Anteil an ihm als dem Auferstandenen und damit an dem neuen Leben beginnend schon jetzt. Und Paulus nennt das, der innere Mensch wird aufgebaut. In uns geschieht durch Jesus selbst Verwandlung, Transformation, das Neue auf Hoffnung hin, also auf die Vollendung, die Erfüllung durch den Tod hindurch. Denn Jesus ist mit uns am Ende unseres irdischen Lebens nicht am Ende. Mit dem Tod ist eben nicht alles aus. Gott hat die Macht und den Willen, die sich zu ihm hier bekannt haben und bekennen, aus dem Tod ins ewige Leben zu rufen. Und die anderen ins Gericht. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Und schon jetzt nicht gilt das für die, die Jesus nachfolgen. Denn wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, beginnt schon in uns, in unserem Herzen, in unserem inneren Menschen Verwandlung, auch wenn das Äußere noch das ist, was dem Unvergänglichen angehört. Paulus sagt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, da, wo wir beginnen, mit Jesus zu leben. Nur, wir haben uns darauf einzulassen, das zu wollen in der Verbundenheit mit Christus. Und wenn wir das tun, dann blitzt in uns und durch uns das Reich Gottes auf in den Früchten des Geistes. In Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit und Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Alles das können wir nicht aus uns heraus vollbringen. Es sind nicht nur Eigenschaften. Wenn wir das wieder aus uns selber versuchen hervorzubringen, dann bleibt das wieder in allem Vergänglichen. Und es ist nur Moral, sage ich mal. Nachfolger Jesu werden durch den Geist Gottes dahin verwandelt. Sie werden mehr und mehr Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind nicht nur Eigenschaften des Tuns, sondern das ist dann das Wesen, in das wir verwandelt werden, mehr und mehr. Nicht nur diese Eigenschaften haben, sondern sind. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind, aber wir bleiben, wer wir sind. Gott will uns verwandeln im Inneren, im Herzen, im inneren Menschen. Doch wir bleiben als die, die er geschaffen hat. Gott vernichtet nicht und schafft etwas ganz Neues. Selbst wenn wir zu Staub werden, sagt Paulus, werden wir durch Gott auferstehen. Mit einem neuen Auferstehungsleib, aber als die Person, als die Persönlichkeit mit der Identität, die er uns als Mensch gegeben hat, jedem Einzelnen. Du bleibst in deiner Person, in deiner Persönlichkeit, in deiner Identität erhalten. Wer stirbt, wird nicht ins Nichtssein versetzt. Er geht nicht auf ins Nichts, ins Nirvana. Wir sind von Gott bei unserem Namen gerufen. Unsere Namen sind im Himmel geschrieben. Wir sind unserem Gott als Person wichtig, als das Gegenüber, das er angesprochen, mit dem er sich im Wort, in der Taufe und im Mahl des Neuen Testamentes verbündet hat. Jeder Mensch ist also Gottes Gegenüber einmalig, unwiederholbar, eben darum aber nicht zum Untergang bestimmt, ja in der Gemeinschaft mit Christus dem Untergang entrissen. treffender, als es Gottfried Vogt hier beschrieben hat, hätte ich es auch nicht sagen können. Deshalb Zitat von ihm. Und genau das gilt es zu verstehen. Wenn wir zwar nicht bleiben können, wie wir sind, so zerstört uns Gott doch nicht in unserer Identität und Einmaligkeit der Person. Darin bleiben wir auch in Ewigkeit erhalten. Aber eben als solche müssen wir das Verwesliche ausziehen und die Unverweslichkeit anziehen. Und das nicht erst im und nach dem Tod, sondern bereits jetzt in Christus durch den Heiligen Geist. Und so gilt es schon jetzt, sich mit seinem ganzen Leben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und ganzer Kraft auf Jesus hin auszurichten. Ganz bei ihm zu sein, auf ihn zu sehen, auf ihn zu hören. Und nicht im Gesetz gefangen zu bleiben, in dem du musst und du darfst nicht. Das Gesetz sucht die Erlösung ohne Gott und kommt darum von der Sünde nicht los und von dem Stachel des Todes. Wo wir aber in Jesus Christus frei sind, sind wir vom Gesetz frei. Und dann können wir mit Paulus ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Denn wo wir in Jesus Christus sind, kann nichts uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus ist. Kann uns nichts von dem Unvergänglichen fernhalten. Noch einmal, ihr Lieben, denken lässt sich das alles nicht. Aber Anteil haben können wir an dieser Wahrheit, am Reich Gottes, an dem Neuen durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, jetzt schon. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, ist nicht nur der Bekenntnisruf über Ostern, über die Auferstehung Jesu Christi. Dieser Ruf ist die Heroldsbotschaft über dem Leben dessen, der Nachfolger Jesu Christi ist und in ihm bleibt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.